Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Und ich freue mich sehr auf Dr. Bernd Honschig, der als Chirurg nicht nur ärztliche Diagnosen abgibt, sondern als regelmäßiger Kolumnenschreiber auch politische Befunderhebungen betreibt und nach jahrelanger Erfahrung mit dem Gesundheitssystem sagt, es gibt kein Verbrechen, das ich der Pharmaindustrie nicht zutraue. Herzlich willkommen zum Gespräch, Herr Dr. Honschig.
Vielen Dank.
Über die Pharmaindustrie werden wir noch reden, aber zunächst interessiert mich Ihr Buch »Erkranken schadet Ihrer Gesundheit«. Da philosophieren Sie über die Frage, was ist Gesundheit? Wie ist denn Ihre Antwort darauf?
Die Antwort ist eigentlich, dass das keiner weiß. Was Krankheit ist, weiß man schon eher, aber was Gesundheit ist, da gibt es unheimlich viele, auch kluge Gedanken, das Schweigen der Organe oder... Die WHO sagt völliges soziales, körperliches und seelisches Wohlbefinden.
Was sagt denn Bernd Honschig?
Ich sage meinen Freunden nur, geht nur zum Arzt, wenn ihr krank seid.
Chirurg mit ex-eigener Praxis in Frankfurt, aber auch regelmäßiger Kolumnenschreiber für die Frankfurter Rundschau, Buchautor und Herausgeber der Reihe Medizin Human. Herr Honschig, schon vor 11 Jahren haben Sie in Ihrem Buch Körper, Seele, Mensch über die Kunst des Heilens vor den Irrwegen der hochgerüsteten Medizin gewarnt. Welche Irrwege sind das?
Der Hauptirrweg besteht eigentlich darin, was für ein Menschenbild die hochgerüstete Medizin hat und auf dem sie aufbaut. Das ist, wenn man es ganz platt und kurz sagen will, ein Menschenbild, das entspricht dem Organismus, der Körper. Der Mensch ist eine Maschine, also ein Ursache-Wirkungssystem. Wenn jemand krank wird, muss man nur, wie soll ich sagen, die Ursache finden und dann legt man den Schalter wieder um. Und die Wirkung ist dann, dass jemand dann dadurch wieder gesund wird. Das Ganze ist aber, da der Mensch ein Lebewesen ist, sehr, sehr viel komplizierter. Also in einer technischen Maschine erfolgt auf eine bestimmte Ursache immer die gleiche Wirkung. In einem Lebewesen erfolgt auf die gleiche Ursache immer eine andere Wirkung. Nach Tageszeit, nach Stimmung, ob man Hunger hat oder keinen, das verändert alles total. Und der Arzt ist auch ein Lebewesen oder die Ärztin. Und wenn zwei Lebewesen zusammenkommen, da was Gescheites miteinander anfangen zu können im Falle einer Krankheit, das ist schon eine große Kunst. Das ist die Heilkunst.
Und worin besteht für Sie die Heilkunst?
Man muss rauskriegen, ich sag's jetzt mal, ohne es weiter so erklären zu können, auf welcher Systemebene liegt die Störung. Das Lebewesen Mensch hat eine molekulare Ebene, eine atomare Ebene, eine Organebene. Dieser Organismus ist in einer Familie, an einem Arbeitsplatz, in einer Gesellschaft. Wo ist die Störung? Das muss man rauskriegen als Arzt, gemeinsam mit dem Patienten. Das nenne ich eine Passung, wenn das klappt. Und wenn man das rausgekriegt hat, dann kann man erst anfangen zu überlegen, was man tun kann. Und da setzt dann natürlich auch ein, dass ein Arzt sehr viel weiß, hoffentlich jedenfalls im Studium aufgepasst hat und auch später für Fortbildung gesorgt hat. Das nutzt aber alles nichts, wenn man nicht die richtige Systemebene trifft. Und oft sind auch mehrere Ebenen betroffen. Man muss also schon sehr viel lernen. Und je mehr Erfahrung man hat, desto besser wird man auch im Erkennen der Ebene, um die es eigentlich geht, wenn ein Patient sagt oder kommt, er ist krank.
Und um diese Ebene zu erkennen, muss ich eine Menge Beziehungsarbeit leisten? Sprich, ich muss zuhören, ich muss mir Zeit nehmen oder wie kann man das umsetzen?
Das kann man auch nicht so allgemein sagen. Manchmal ist es nach 10 Sekunden klar. Manchmal ist nach vielen Stunden gar nichts klar. Das hängt von so vielen verschiedenen Sachen ab, dass es wirklich ganz ausgeschlossen ist, das, was in der Medizin passiert, was zwischen Arzt und Patient passiert, so zu verallgemeinern, dass es jeder nachvollziehen kann. Das ist immer wieder ein neuer Einzelfall. Und auch wenn wir beide das jetzt wären, ja, Sie wären meine Ärztin, ich wäre der Patient und heute passt es, morgen kann es schon wieder nicht mehr passen. Das ist ein Prozess. Das hört sich jetzt so unheimlich hochtrabend an. Das ist es eigentlich gar nicht. Es ist, man muss sich darauf einlassen, man muss authentisch sein, sonst kann man als Arzt nicht arbeiten.
Rangiert das Röntgen vor dem Reden oder rangiert das Röntgen auf der gleichen Ebene wie das Reden?
Das Röntgen ist eine ganz andere Ebene. Also das muss man lernen, Röntgenbilder herzustellen. Das muss man lernen, Röntgenbilder zu beurteilen. Aber ich behandle keine Röntgenbilder. Ich behandle auch keine Krankheiten. Ich behandle Kranke. Mhm. Da ist das Ergebnis einer Röntgenuntersuchung sehr wichtig. Also zum Beispiel, wenn ich dann sehe, der Arm ist gebrochen. Aber was ich jetzt mache... Das hängt nicht davon ab, was das Röntgenbild zeigt. In seltensten Fällen ist es 100% eindeutig klar. Sondern jetzt muss ich wissen, wen habe ich da vor mir? Wenn ich jetzt operieren will, wo operiere ich da eigentlich hinein? In welchen Menschen, in welche Situation, in welche Wohnung, in welche Familie? Und wenn ich das nicht weiß, wird viel von meiner Arbeit schiefgehen.
Aber das bedeutet wirklich, dass ich wahnsinnig viel Zeit haben muss für den Patienten, sonst finde ich das ja nicht raus.
Das wird viel zu hoch gehängt allgemein. Also ich habe zum Beispiel als Chirurg sehr viel Zeit mit meinen Patienten. Ja, wenn ich zum Beispiel einen Gips anlege, das dauert eine Viertelstunde. Es ist unglaublich, was man in der Zeit alles erfährt. Ich will ja nicht alles wissen, ich will mir ein Bild machen. In welchem Bereich bewege ich mich denn? Also wenn ich zum Beispiel jemand frage, was arbeiten Sie? Da sagt der eine, Busfahrer. Der andere fängt an, mir seine gesamte Berufsbiografie zu erzählen. Das dauert lange. Und wenn die Zeit zu knapp wird und ich merke, das ist wichtig, dann sage ich, ich glaube, wir müssen uns noch etwas weiter unterhalten und dann machen wir jetzt mal einen Termin aus. Also ich halte nicht die ganze Sprechstunde an und lasse die 30 Leute im Wartezimmer jetzt eine Stunde warten. Wenn ich feststelle, dass ich mit jemand länger sprechen muss, dann verabrede ich das entsprechend.
Also würden Sie sagen, die Irrwege der hochgerüsteten Medizin, vor denen Sie vor 11 Jahren noch gewarnt haben, sind gar keine Irrwege mehr? Es ist vieles besser auch geworden?
Nee, das will ich damit nicht sagen, weil der Irrweg ist ja weiter beschritten worden. Das Sprechen oder das Denken nicht in Ursache-Wirkungsmodellen, das hat nicht zugenommen, im Gegenteil. Die Medizin hat sich nicht zum Vorteil verändert, sondern ich finde zum Nachteil. Es wird immer weniger gesprochen, es wird immer weniger körperlich untersucht. Und ich glaube, wenn man das verstehen will, muss man nur der Spur des Geldes folgen. Hochtechnisierte Untersuchungen werden perfekt bezahlt. Wenn ich mich mit Ihnen eine Stunde unterhalte, da kommt nicht viel rum bei. Das stört natürlich erheblich die Bilanz eines niedergelassenen Arztes, wenn er sich zu viel Zeit nimmt.
Ist es auch ein Unterschied, ob ich niedergelassener Arzt bin oder ob ich als Arzt im Krankenhaus arbeite? Habe ich im Krankenhaus mehr Druck, schwarze Zahlen zu schreiben?
Extrem Druck. Sie müssen darauf total achten. Sie müssen darauf total achten, fast mehr als darauf, was Sie als Arzt oder Ärztin machen. Der Druck im Krankenhaus ist eine der schlimmsten Sachen, die in den letzten Jahren entstanden sind durch das Bezahlsystem und die Privatisierung, durch den Zwang, schwarze Zahlen zu schreiben. Sowas gab es überhaupt nicht, als ich vor 40 Jahren anfing, als Chirurg zu arbeiten. Da wurden Ärzte, Stationsärzte, Oberärzte, Chefärzte überhaupt nicht mit der ökonomischen Seite ihrer Tätigkeit konfrontiert.
Was ist der Grund dafür, dass sich das geändert hat?
Es hat sich die Einstellung, es hat sich die politische Richtung, es hat sich die ganze Richtung des großen Schiffes Sozialsysteme hat sich gewandelt seit der Agenda 2010. So sehe ich das jedenfalls. Seitdem verkündet wurde im Bundestag, dass der Staat sich immer mehr zurückzieht aus der Daseinsvorsorge und die Menschen immer mehr für sich selber sorgen müssen, ist gleichzeitig ein Bereich nach dem anderen geöffnet worden für sogenannte Investoren. Investoren, die Krankenhäuser kaufen, die Arztpraxen kaufen, die medizinische Versorgungszentren betreiben und. Und die 10% Rendite an ihre börsennotierten Konzerne, Aktienbesitzer auszahlen. Und diese Richtungsänderung, die hat sich im Lauf meines Berufslebens abgespielt. Und die zieht Ärztinnen und Ärzten, Schwestern und Pfleger immer mehr den Boden unter den Füßen weg.
Seit knapp 50 Jahren beschäftigt sich Bernd Honschick, heute Gast im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur, mit dem Gesundheitssystem. Einerseits als Arzt, aber andererseits auch als Autor. Und nachdem ich gelesen habe, was Sie so alles beklagen, wüsste ich schon gerne, ob Sie es eigentlich manchmal bereuen, Arzt geworden zu sein.
Das habe ich noch keinen Tag bereut. Das ist für mich der beste Beruf, den ich mir vorstellen kann. Wobei ich sogar noch dazu sagen muss, nicht nur Arzt geworden zu sein, sondern Chirurg geworden zu sein. Das ist für mich das Größte immer gewesen. Ich wollte nie was anderes werden.
Warum? Warum wurde es die Chirurgie?
Darüber habe ich oft nachgedacht, weil ich will schon seit ich 14 oder 15 Jahre alt bin Chirurg werden. Und das ist ja ein bisschen seltsam. Also ich glaube, dass es ein Buch gibt, was einen riesigen Einfluss auf mich als jungen Menschen hatte, von Jürgen Thorwald, Die Stunde der Chirurgen. Da sind so Geschichten drin von Ärzten, Chirurgen, die zum ersten Mal was gemacht haben, zum Beispiel einen Herzkatheter oder eine bestimmte Operation. Und das ist da ganz spannend journalistisch beschrieben und ich war hin und weg. Und dazu kommt, glaube ich, dass mein Vater ein Techniker, ein Handwerker, ein Diplom-Ingenieur, Maschinenbauingenieur war und mir wahnsinnig viel beigebracht hat. Also ich kann alles reparieren, was sie mir geben, wenn es kaputt ist. Nur vielleicht wollte ich ihn übertrumpfen. Ja. Ich wollte dann etwas lernen, ein Handwerk. Die Chirurgie ist ja schon auch ein Handwerk.
Ja.
Ich wollte immer Chirurg werden. Ich wollte nie was anderes werden. Und, aber das, was Sie gefragt haben, ich würde es auch sofort wieder machen.
Ja.
Auch unter den heutigen sehr, sehr erschwerten Bedingungen.
Ihr Studium fällt in die 70er Jahre, dann die Assistenzarztzeit in die 80er Jahre. Wie haben Sie damals Chirurgen erlebt?
Auch da ging es eigentlich im Vergleich zu heute noch recht militärisch zu. Also Chefarzt, Oberärzte, Assistenzärzte, je nachdem, erstes, zweites, drittes, viertes, fünftes Jahr, das war immer ganz klar, wer das Sagen hat und wer das gesagt hat, dann musste man das auch machen, was gesagt wird. Es ist zwar auf der einen Seite sehr schlimm gewesen, teilweise, weil auch unter den Chef- und Oberärzten oder Vorgesetzten waren auch, wie soll ich mich ausdrücken, Menschen, die meinen Respekt nicht verdient hatten, aber ich musste trotzdem tun, was die sagen, weil halt eben die Hierarchie so war. Ich glaube, dass das heute etwas kollegialer, etwas mehr im Team abläuft. Auf der anderen Seite ist aber trotzdem so, ist schon auch ein extrem verantwortungsvoller Beruf. Und einer muss halt sagen, ich habe jetzt die Verantwortung heute und hier und ich entscheide das so. Und dann wird es auch so gemacht.
Mhm. Irgendwo habe ich gelesen, dass Sie versucht haben, damals es allen recht machen zu wollen. War das so?
Ja, man möchte, dass die Schwestern einen mögen, dass sie sagen, oh, was für ein netter junger Arzt da kommt. Und man möchte, dass die Patienten einen mögen und dass man mit den Kollegen gut zurechtkommt. Natürlich, das möchte jeder, aber dass ich bei meiner Arbeit dann ausgerechnet über Sachen gestolpert bin, wo mir das nichts genutzt hat, dass ich das wollte. Dass ich zum Beispiel, als ich in der Ambulanz gearbeitet habe, mit Patienten regelrecht in Streit geraten bin, das habe ich nicht gedacht vorher. Also damit hatte ich nicht gerechnet. War dann aber Ausgangspunkt einer ziemlich aufsehenerregenden Doktorarbeit, die große Folgen hatte, als ich mich anfing, damit zu beschäftigen.
Nämlich?
Ja, wenn Sie einfach es richtig machen wollen und Sie wollen ein guter Arzt sein und die Patienten sollen es auch merken und dann kriegen Sie plötzlich Streit mit dem Patienten, dann zweifeln Sie erstmal an sich oder an der Situation oder irgendwas stimmt doch hier nicht. Und dann bin ich hergegangen und habe versucht, auf Anraten meiner Frau, die im sozialen Bereich auch arbeitet und da viel Erfahrung hat, schreib doch das mal auf, schreib doch die Situation mal auf, in denen dir das immer passiert. Das habe ich dann gemacht und habe festgestellt, was ich während der Arbeit gar nicht gemerkt habe, dass es immer die gleichen Situationen waren. Es waren immer junge Frauen mit Bauchschmerzen und es waren immer die Mütter, mit denen ich Krach bekommen habe. Und zwar in dem Moment, wo die Untersuchungen so ergeben haben, es ist keine akute Blinddarmentzündung, es ist gar keine Blinddarmentzündung und es gibt nichts zu operieren. Und da wurden die stinksauer auf mich. Das ging jetzt schon ein halbes Jahr und das hätten sie jetzt satt, von Arzt zu laufen mit den Bauchschmerzen hier und jetzt müsste jetzt mal etwas geschehen und jetzt müssen wir der Oberarzt her und. Und da habe ich dann angefangen, darüber zu forschen, über die Blinddarmoperation und habe dann rausbekommen, dass Mädchen und junge Frauen auf eine Weise sozusagen unters Messer kommen, die mit der Chirurgie eigentlich gar nichts zu tun hat. Die Bauchschmerzen auf ganz anderen, auf innerfamiliären Konflikten beruhten und dass die Blinddarmentzündung nur so eine vorgeschobene Diagnose war, die überhaupt nicht richtig war. Und man hat trotzdem eine Operation gemacht. Das war damals so üblich, überall.
Wahnsinn. Und die Doktorarbeit, die daraus wurde, wie hieß die? Was für einen Titel hatte die dann?
Die hieß über die unnötige Appendektomie bei Mädchen und jungen Frauen. Also an unserer Klinik hatte das zur Folge, ich hatte einen sehr unterstützenden Chef damals, der also ganz beeindruckt war auch davon, was ich da rausbekommen habe. Zum Beispiel, dass diese jungen Mädchen immer an Montagen kommen. Das ist ja verblüffend, ne?
Ja.
Nicht Dienstag oder Freitag, nein, die kommen immer an Montagen. Und ich dann mit der Zeit immer mehr den Eindruck hatte, dass da am Wochenende die innerfamiliären Konflikte hochkochen. Die Mädchen werden also sexuell aktiv, gehen aus, Party, Pipapo, kommen zu spät nach Hause, haben vielleicht auch sexuelle Erlebnisse, also das zum Thema Bauchschmerzen. Und die Eltern sind beunruhigt und dann gibt's Krach. Und diese Spannungen in der Familie machen, also Bauchschmerzen sind ja schon, wenn sie jetzt keine somatische Ursache haben, ein Äquivalent für schwere Spannungen, in denen man lebt. Ja, dass das letztlich dahinter stand. Und als sie das Konzept in der Klinik geändert haben und haben nur noch akute Blinddarmentzündungen operiert, nicht mehr auf Termin, junge Mädchen haben gesagt, ja, kommen Sie nächste Woche Donnerstag, dann werden Sie operiert, sondern sofort oder gar nicht. Und da ist die Anzahl der Blinddarmoperationen in unserer Klinik von 600 auf 150, also auf ein Viertel gesunken.
Dank Bernd Tomczyk.
Ja, das kann ich mir schon an die Brust heften.
Gab es denn eigentlich so Lieblings-OPs, die Sie besonders gerne gemacht haben?
Ich habe sehr gerne Bauchchirurgie gemacht, aber als ich dann meine eigene Praxis hatte, da ist ja nicht mehr so viel mit Bauchchirurgie möglich. Da hat sich das dann immer mehr rausgebildet, dass ich am liebsten die Handchirurgie habe. Also mittlere und große handchirurgische Operationen, das hat mich total fasziniert und begeistert.
Sie hatten bis vor 4 Jahren eine eigene Praxis mit 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
Vor 3 Jahren knapp, ja.
Wahnsinn.
Ja.
Was haben Sie besonders genossen so in der eigenen Praxis?
Dass ich bestimmen konnte, wie es läuft. Also das muss ich schon so sagen, dass das war, was mir letztlich Spaß gemacht hat. Also wenn man Chirurg ist, ist man ja irgendwie auch so vom Charakter her jemand, der gerne was entscheidet, anschaut und macht. Und das ohne die Hindernisse einer Klinik und ohne die Hindernisse einer Hierarchie in der Klinik, einfach das so zu machen, wie ich mir das vorgestellt habe, das war wirklich sehr, sehr schön vom ersten bis zum letzten Tag, den ich diese Praxis hatte. 25 Jahre habe ich das gemacht, um es dann einem Nachfolger zu übergeben.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit dem Arzt Bernd Honschig, der darum wirbt, dass dem Gespräch zwischen Arzt und Patient mehr Zeit eingeräumt wird. Und wenn Sie aus Ihrer Praxis kamen, dann ging es ja zu Hause weiter, denn Ihre Frau Claudia lebt seit 30 Jahren mit der Nervenkrankheit Multiple Sklerose und hat in einem sehr aufrüttelnden Buch, nämlich Frau C. hat MS, beschrieben, was das für den Alltag bedeutet. Nämlich was?
Wenn ich so ein paar Überschriften sagen soll, Einschränkung, Ausgrenzung, Erschöpfung, Schwierigkeiten bei allen möglichen Alltagsverrichtungen, ständig auf Hilfe angewiesen sein, vom Aufstehen bis zum Schlafen gehen. Das sind alles Sachen, die zu verkraften, braucht man ganz schön viel Nerven, Geduld und Kraft. Und die hat meine Frau, aber es ist schon auch ein hartes Leben für sie. Für mich auch ein bisschen, aber das liegt daran, dass ich ohne Wenn und Aber sozusagen an ihrer Seite stehe. Das tragen wir dann, was das den Umgang damit betrifft, zusammen. Aber man darf nie vergessen, krank ist sie und nicht ich.
Was ist zum Beispiel eingeschränkt? Also was für eine Krankheit ist Multiple Sklerose?
Ja, meine Frau kann zum Beispiel nicht mehr laufen. Meine Frau sitzt im Rollstuhl und wenn sie eine Krankheit haben und nach einer halben Stunde die Batterien leer sind und sie sich hinlegen müssen, dann können sie vielleicht nicht ins Kino gehen oder sie können nicht ins Theater gehen. Oder wenn sie ins Theater gehen wollen unbedingt und nicht immer nur da auf alles verzichten, dann fangen sie schon morgens an, darüber nachzudenken, sich darauf vorzubereiten. Wann lege ich mich hin? Wann stehe ich auf? Wann esse ich? Jetzt wissen Sie außerdem noch, dass die Toiletten im Frankfurter Schauspielhaus eine Katastrophe sind für Rollstuhlfahrer. Das heißt, Sie versuchen jetzt zu Hause alles, was mit der Toilette zu tun hat, schon abzuhaken. Das müssen Sie mal versuchen. Das ist ja wirklich etwas, was man nur versuchen kann. Ob das gelingt, ist ganz, das weiß man vorher nicht. Und so ist eigentlich das Leben dann sehr anstrengend. Spontaneität ist fast überhaupt nicht mehr möglich. Alles muss geplant, durchdacht und bedacht sein. Und die Welt, in der meine Frau sich bewegen muss und all die kranken und nicht kranken Rollstuhlfahrer, das ist so skandalös, selbst in großen Städten wie Frankfurt, dass es vielleicht, sag nur mal ein Beispiel, gibt vielleicht noch 3 oder 4 Gaststätten, wo wir wirklich hingehen können. Der Rest, da muss man Stufen rauf oder runter gehen oder die Toilette ist im Keller oder, also ich will es gar nicht alles aufzählen.
Und deshalb hieß eine Ihrer Überschriften auch Ausgrenzung.
Ja, das ist auf jeden Fall so, weil man an bestimmten Sachen, und es sind viele, viele Sachen, einfach nicht mehr teilnehmen kann, weil die Bedingungen so sind, dass ein Rollstuhlfahrer oder eine Rollstuhlfahrerin überhaupt keine Chance hat, dorthin zu kommen. Wenn wir irgendwo hingehen wollen, dann rufen wir vorher an und fragen, ist das denn für Rollstuhlfahrer geeignet oder so? Dann ist erstmal still am anderen Ende, weil darüber hat man noch nicht nachgedacht. Das ist der Normalfall jetzt. Manchmal ist es auch ganz toll und anders. Aber meistens ist es so, dass dann nach einer kurzen Pause die entsprechenden Leute von der Institution oder im Restaurant sagen, nee, tut mir leid, also ich glaube, als Rollstuhlfahrer kommen Sie bei uns nicht zurecht. Das ist der Alltag.
Ihre Frau hat diesen Alltag beschrieben in ihrem Buch und das beginnt mit dem Zusammenbruch, der an ihrem, also an Bernd Honschicks Geburtstag im Dezember passiert ist. Da ja. waren Sie beide schon Eltern von zwei kleinen Kindern. Ja. Ihre Frau wurde damals ins Krankenhaus eingeliefert und die Diagnose hieß mehrere Hirntumore. Ja. Das war also ein Todesurteil. Ja. Und dann stellte sich raus, dass es nur in Anführungsstrichen MS ist. Also unheilbar, aber immerhin hat ja Ihre Frau 30 Jahre geschafft.
Ich schaffe auch noch 30 Jahre, wenn die weiter so macht. Aber Sie können davon ausgehen, dass wir, meine Frau und ich, zu den ganz seltenen Menschen oder Paaren gehören, die in dem Moment, als die Diagnose MS kam, gemeinsam eine Flasche Champagner getrunken haben. Vorher war die Situation so eigentlich am Höhepunkt dieser medizinischen Fehlrichtung, Fehldiagnosen. An Weihnachten war das, dass man ihr gesagt hat, sie soll jetzt unbedingt nach Hause aus dem Krankenhaus und so weiter und so fort, weil sie hat nur noch 2-3 Monate. Und da sind wir nach Hause gefahren in dem Gefühl, nur noch 2-3 Monate zu haben. Das ist der Moment, wo ich eigentlich nicht mehr so richtig weitersprechen kann, weil mir da die Stimme wegbleibt.
Mit wessen Unterstützung konnten Sie damals rechnen? Wer saß zu Hause, auch Weihnachten, und hat gesagt, wir packen das oder wir sind zumindest hier und helfen euch?
Damals in der konkreten Situation waren das meine Eltern, die auch in Frankfurt wohnten. Die haben ein Köfferchen gepackt und haben eine glückliche Situation gehabt, weil wir in einem Haus auf 2 Stockwerken wohnten. Meine Eltern konnten unter das Dach einziehen und die haben eigentlich, ich würde sagen, 3, 4, 5 Monate, ich weiß nicht mehr ganz genau, haben alles gemacht, auch mit den Kindern, was nötig war. Ich war dann bei meiner Frau im Krankenhaus, die war dann ja auch in anderen Städten, in Köln lange, und dann bin ich auch immer hin. Und ich hatte ein wahnsinniges Glück, das möchte ich auch mal sagen. Mein damaliger Chef, der Professor Stelter, das möchte ich wirklich mal erwähnen, der hat zu mir gesagt, Sie gehen jetzt nach Hause, ich war damals Oberarzt, und kümmern sich um Ihre Frau. Und wenn klar ist, wie es läuft und Sie wissen, wie Sie damit zurechtkommen, dann kommen Sie wieder. Nichts mit Urlaub und auch meine Kollegen haben, ohne mit der Wimper zu zucken, meine Nachtdienste übernommen. Das sind immerhin damals so 8 bis 10 im Monat gewesen. Also eine sehr konsumierende, anstrengende Arbeit ist es, Chirurg im Krankenhaus zu sein. Also ich hatte eine gute Situation. Wir hatten eine gute Situation. Mein Chef hat uns Luft gegeben und meine Eltern haben uns geholfen auf eine Weise, wie man sich nur wünschen kann.
Also bedeutet so eine Krankheit aber auch zum Beispiel ein Haus umzubauen. Das muss dann barrierefrei sein für den Rollstuhl. Ja. Und leben Sie noch in dem Haus?
Nein, irgendwann ging es dann nicht mehr. Wir sind vor 3 Jahren dann umgezogen in eine Etagenwohnung, die komplett barrierefrei ist, die man mit dem Aufzug erreichen kann. Von unten im Erdgeschoss sind Parkplätze. Also das ging einfach nicht mehr. Man kann, wenn zum Beispiel die Toilette im ersten Stock ist, dann müssen Sie, wenn Sie jetzt am Tisch sitzen mit Freunden und am Abend zu essen, jetzt müssen Sie aufs Klo, jetzt müssen Sie vom Stuhl auf den Rollstuhl, dann müssen Sie vom Rollstuhl auf den Lifter, dann oben im ersten Stock steht auch ein anderer Rollstuhl, vom Lifter auf den Rollstuhl, dann vom Rollstuhl aufs Klo. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt mitgezählt haben, ich glaube 5-mal umsetzen.
Riesige Prozedur.
So, und jetzt ist es fertig da oben in der Toilette und jetzt wieder zurück, nochmal 5-mal. Das heißt, Sie haben sich 10-mal umgesetzt. Sind ungefähr 10 bis 15 Minuten vergangen und dann sind sie wieder unten bei ihren Freunden und sie sind fix und fertig. Ja, so ist das. Und das konnten wir nicht aufrechterhalten, das wurde immer schwieriger. Meiner Frau geht es ja auch nicht besser jeden Tag, sondern eigentlich über lange Zeit betrachtet immer ein kleines bisschen schlechter. Also das konnten wir nicht aufrechterhalten.
Wie hat denn Herr Honschick das Miterleben der Krankheit Ihrer Frau, Ihr Arztsein beeinflusst?
Die Tatsache, dass die katastrophale Erkrankung meiner Frau mit einer fulminanten Fehldiagnose begonnen hat, nämlich ein Glioblastom, das sein sollte, was, wie gesagt, diese 2-3 Monate Lebenserwartung nach sich gezogen hat. Und die Tatsache, was wir danach alles so erlebt haben in verschiedenen Krankenhäusern, was sie erlebt hat, aber ich auch mit, das hat mich schon sehr demütig und skeptisch gemacht gegenüber allem, was die Medizin so als selbstverständlich rausbläst, möchte ich mal sagen. Ja, also ich denke, seitdem, wenn ich einen Befund lese, behalte ich immer Zweifel. Ist es richtig, was der Röntgenarzt da schreibt? Ist es richtig, was der Pathologe da schreibt? Weil das war mir vorher nicht so klar. Die können sich auch alle irren, total irren. Und diese Vorsicht, diese Distanz zu angeblichen klaren Wahrheiten, das ist schon etwas, was ich eigentlich jedem Arzt anraten möchte und wünschen möchte. Aber ich möchte niemand wünschen, dass er den Weg dorthin gehen muss, wie wir ihn gehen mussten, über so eine Katastrophe.
Bernd Tomczyk, gibt es so einen gemeinsamen Nenner in Ihrer Familie mit Ihren Kindern? Also haben die irgendwie den Hang zur Medizin oder?
Nee, ich muss ein schlechtes Vorbild gewesen sein. Mein Sohn ist Wirtschaftswissenschaftler, Informatiker geworden. Meine Tochter Erziehungswissenschaftlerin und arbeitet an einer Universität. Es gibt auch jetzt nicht so 10 Ärzte in den letzten 5 Generationen. In meiner Familie gibt es nur einen einzigen Arzt, das war mein Urgroßvater. Sonst alles verschieden. Ingenieure, Gastwirte, sind durcheinander. Nee, da kann ich eigentlich nichts vorweisen an medizinischer Tradition in meiner Familie.
Aber Sie sind der Chirurg und Sie schreiben Bücher wie zum Beispiel Hippocrates for Sale, ja, von der schleichenden Zerstörung des solidarischen, ja, Gesundheitssystems. Wie wird sich dieses System entwickeln?
Das ist eigentlich mein Hauptanliegen, das kundzutun, dass hier ein Zerstörungsprozess stattfindet, Schritt für Schritt, wo das solidarische Gesundheitswesen dadurch zerstört wird, dass immer mehr auf die kranken Menschen zurückgeworfen wird, statt auf die Solidargemeinschaft, wenn Sie allein an das kleine Thema der Zuzahlungen denken, was ja völlig dem Solidargedanken widerspricht. Das kann für Menschen, die richtig krank sind, schon einige 100 Euro ausmachen. Das ist jetzt so lapidar an, ja? Rezeptgebühr, Fahrtkosten, Krankenhaus,
ja, das läppert sich.
Tage, da kommt viel zusammen, wenn sie wirklich krank sind. Und die wirklich Kranken sind eigentlich die, die im System abgesichert sein sollten. Ist dann aber das Gegenteil der Fall. Und dieser Zerstörungsprozess des Solidarsystems geht auch einher mit einem Zugriff von profitorientierten ökonomischen Systemen, so wie Gesundheitskonzerne oder wie man das nennt, auf das Gesundheitswesen direkt. Also es gibt immer mehr Krankenhäuser, die im privaten Eigentum, privat heißt börsennotierte Konzerne. Ja. Diese börsennotierten Konzerne, die versprechen ihren Aktionären 10% Profit. Und da die Krankenhäuser aus irgendeinem Grund, ist mir völlig schleierhaft, auch zur Zeit, so Agenda 2010 etwas später, plötzlich alle schwarze Zahlen schreiben mussten, als wären es Industriebetriebe, völlig irre, ist dann ein Krankenhaus nach dem anderen ins Trudeln gekommen. Und da viele kommunale Krankenhäuser ins Trudeln kamen, wurden die dann verkauft an diese börsennotierten Konzerne. Und immer wieder stellt sich dann die Frage, ja, warum machen die denn Profit und die kommunalen Krankenhäuser machen weiter rote Zahlen? Da kann ich nur dazu sagen, weil die keinen Versorgungsauftrag haben, weil die ihr Personal nicht nach dem Tarifvertrag bezahlen und, ja. Das sind Sachen, die werden gar nicht so bedacht, wenn man anschaut, wie zum Beispiel Schwestern und Pfleger arbeiten müssen und wie die bezahlt werden. Es ist wirklich eine Schande. Es wird immer so viel vom Ethos geredet. Wenn es jemanden gibt in unserem Gesundheitswesen, der mit ganzem Herzen und einem ganz hohen Ethos jeden Morgen zur Arbeit geht, dann sind es auch die Ärzte, aber in erster Linie die Schwestern und Pfleger. Wenn es das nicht gäbe, dann könnten wir schon lange den Laden zumachen.
Ein Gesundheitswesen, das Sie durchaus kritisieren. Also Gesundheitsminister Jens Spahn kommt bei Ihnen ja auch nicht gut weg, sondern der macht Ihrer Ansicht nach Politik für die Bühne.
Ja.
Was würden Sie denn ändern, wenn Sie Spahn wären?
Ich würde sagen, man braucht nur eine Krankenkasse. Mir ist es schon immer schleierhaft, worum Krankenkassen konkurrieren. Ich würde sofort die privaten Krankenkassen abschaffen, weil sich da die Gutverdiener aus der Solidargemeinschaft verabschieden können und sich davor drücken, mit hohen Beiträgen ihre Pflicht zu tun in der Solidargemeinschaft. Ich würde es nicht erlauben, dass Krankenhäuser privatisiert werden und profitorientiert Geld aus dem System rausgezogen. Ich betrachte diese 10% Rendite als Diebstahl am Gemeineigentum. Das würde ich alles nicht mehr erlauben und ich würde sehen, dass die Schwestern und Pfleger anständig und respektvoll behandelt und bezahlt werden. Das ist nicht der Fall in unserem System. Das ist so ähnlich wie im Kindergarten. Wenn Sie schauen, was die auf dem Gehaltszettel stehen haben, dann kommen Ihnen die Tränen.
Würden Sie eine Positivliste einführen?
Die Positivliste wäre ganz wichtig. Da wären wir wieder bei der Pharmaindustrie. Es gibt eine Positivliste. Und als die fertig war, sind die Damen und Herren aus den Vorständen zu dem damaligen Bundeskanzler Schröder. Also ich komme immer wieder auf diese Agenda 2010-Zeit zum Café geladen worden und am nächsten Tag war die Positivliste verschwunden. Es gibt eine Positivliste, man könnte irrsinnig viel Geld sparen im Bereich des Medikamentenwesens und man müsste auch mal mit dem Irrtum aufhören, Medizin sei die Verordnung von Medikamenten. Es ist kompletter Blödsinn. Medizin, Humanmedizin ist was ganz anderes. Es ist Heilkunst.
Also Sie mutmaßen, dass die Pharmaindustrie die Positivliste vom Tisch gefegt hat?
Ja, das ist nachgewiesen. Das kann man mit Datum und Uhrzeit, kann man das sagen. Ich kann es jetzt nicht auswendig sagen, aber das war so, das stand damals auch in allen Zeitungen.
Und Sie haben auch, klar. Und Sie haben auch nur Halunken in der Pharmaindustrie erlebt. Sonst würden Sie ja nicht sagen, es gibt kein Verbrechen, das ich der Pharmaindustrie nicht zutraue.
Ja, ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen zu verallgemeinert ist,
dass
es nur Halunken gibt. Aber wir erlauben der Pharmaindustrie jede Art von Abzocke. Wir erlauben der Pharmaindustrie, ihre Medikamente zu einem Preis zu verkaufen, den sie selber festlegt. Es ist unglaublich, was im Bereich der Medikamente an Geldschöpfung, an Gelddruckmaschinen am Laufen ist. Und es wäre dringend notwendig, dass man dem Einhalt gebietet. Ansonsten ist die Pharmaindustrie unverzichtbar. Wir brauchen Medikamente, wir brauchen Impfstoffe. Man müsste halt diskutieren, welche, und man muss auch festlegen, was die kosten.
Brauchen wir eine elektronische Patientenakte?
Ja, also ich setze mich jetzt mal in alle Nesseln, aber wir brauchen die überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wer die braucht. Die Einzigen, die eine elektronische Patientenkarte oder Patientenakte brauchen, sind die Soft- und Hardwarefirmen, die sich schon seit Jahren daran eine goldene Nase verdienen.
Aber ein Argument dafür ist, es vermeidet Doppeluntersuchungen.
Och, wie sticht goldig, nicht. Ja. Das ist wirklich das Argument, was Doppeluntersuchungen spielen, also erstmal ökonomisch überhaupt keine Rolle. Zweitens, wenn man weiß, wie eine Krankheit verläuft, das heißt Doppeluntersuchung. Natürlich ist es wichtig, in der Woche 1 ein Röntgenbild zu machen, in Labor und Woche 2 ein Röntgenbild zu machen und ein Labor, um zu gucken, wie eine Krankheit verläuft. Die Doppeluntersuchung, damit ist es gemeint, man kommt vom Hausarzt oder vom niedergelassenen Arzt und im Krankenhaus wird alles nochmal gemacht. Das verursacht überhaupt keine Kosten, wenn man Bescheid weiß, sein Krankenhaus wird nach DRGs bezahlt. Das ist eine Pauschale. Und das verursacht keine Kosten im niedergelassenen Bereich, weil die Bezahlung für niedergelassene Ärzte ist gedeckelt, ist pauschalisiert. Da können Sie machen und tun, so viel Sie wollen. Sie kriegen keinen Cent mehr. Also wenn man Milliarden ausgibt, um eine elektronische Gesundheitskarte zu installieren, unter Bruch des Arztgeheimnisses, unter katastrophalen Datenschutzbedingungen und so weiter, um dann die Doppeluntersuchung vermeiden, die ein paar Millionen zusätzliche Kosten im Jahr verursachen, da kann ich mich nur totlachen.
Und fürchten Sie dann auch Hacker? Weil Hacker fast
natürlich,
jedes Netzwerk...
Natürlich, es wird ja kein modernes System installiert. Also es wird geplant, das alles auf zentralen Servern abzuladen. Und man nenne mir einen zentralen Server auf dieser Welt, der noch nicht gehackt worden ist. Einen schließlich der NSA und dem amerikanischen Verteidigungsministerium, wo man ja annimmt, der Bundestag, das ganze englische Gesundheitswesen ist schon komplett gehackt worden. Alle Gesundheitsdaten sind abgegriffen worden. Und der Herr Spahn hat sich ja nicht entblödet, darüber sogar ein Buch zu schreiben, über die App für diese Zwecke. Und da steht der tolle Satz drin, Datenschutz ist etwas für Gesunde. Ich kann mir da nur an den Kopf greifen, weil wer möchte eigentlich, dass seine Gesundheitsdaten im Netz offen zugänglich stehen, das ist das Ergebnis vom Hacken, und verkauft werden, dass damit gehandelt wird. Das möchte ich mal sehen, wer das möchte.
Sophie Zelmani, schwedische Sängerin, die gerade There is Love sang, hasst Interviews, was beim Arzt Bernd Honschig aus Frankfurt glücklicherweise nicht der Fall ist. Er ist heute unser Gast bei Deutschlandfunk Kultur. Und sie fänden Gefallen an einem neuen hippokratischen Eid. Weil ja unter anderem auch ihre Botschaft ist, Herr Honschig, weg vom Profitdenken, zurück zur Fürsorge. Wie sähe denn jetzt dieser hippokratische Eid aus?
Insgesamt ist der hippokratische Eid also nur noch von historischer Bedeutung. Er müsste eigentlich erneuert werden. Eine Kommission der Bundesärztekammer beschäftigt sich damit schon seit Jahren. Als Vorbild gäbe es beispielsweise das Genfer Gelöbnis, eine modernisierte Form des hippokratischen Textes, oder die Charta zur ärztlichen Berufsethik, in der medizinische Fachgesellschaften Prinzipien formuliert haben. Alle Versuche der Erneuerung scheitern aber daran, was ärztliche Arbeit heute wirklich zerstört. Wie soll man sich in einem Umfeld ethisch korrekt verhalten, in dem Investoren Rendite anstreben? Wie soll man das ethisch korrekt formulieren? Vielleicht so. Ich will keine fragwürdigen Rückenoperationen vornehmen, auch wenn sie sehr gut bezahlt werden. Ich will keine schwerwiegenden Diagnosen erfinden, damit die Krankenkassen mehr Geld bezahlen müssen. Ich will nie eine Behandlung zerteilen, um sie mehrfach abrechnen zu können. Ich will nie für unnötige medizinische Handlungen werben, die ich dann selbst in Rechnung stelle. Ich will mich nie an der Abschiebung von Flüchtlingen in Kriegsgebiete beteiligen, auch wenn der Staat mich dafür gut bezahlt. Ich will keine Chefarztverträge unterschreiben, in denen mir ein Bonus für erfolgreiches Wirtschaften versprochen wird. Ich will immer für die Priorität der Medizin gegenüber jedweden Geschäftsinteressen kämpfen. Und ich will der Verwandlung des Gesundheitswesens in einen Wirtschaftszweig mit allen Mitteln entgegentreten. Das wäre so mein Vorschlag.
Haben Sie den schon mal irgendwem unterbreitet? Im Gesundheitsministerium?
Ich hatte keine Gelegenheit. Man hat mich bislang nicht um meine Meinung gebeten. Aber wann immer ich kann, schreibe ich sie oder sage ich sie. Und das, was ich da aufzähle, was ich nicht mehr machen will, das kommt ja nicht aus meinem Kopf, sondern das sind ja alles Dinge, das beschreibt ja einen medizinischen Alltag. Und überall, wo Sie hingucken, folgen Sie der Spur des Geldes und Sie sehen, welche Katastrophe auf uns zukommt.
Als Arzt arbeiten Sie nicht mehr, aber zum Glück immer noch als Autor, Bernd Honschig. Und ich wünsche Ihnen weiterhin sehr viel Erfolg. Bedanke mich herzlich für das Gespräch bei Deutschlandfunk.
Bedanke mich auch.